Willkommen im Waschsalon, Folge 132. Milch und Zucker findet ihr an der gewohnten Stelle. Die Mettbrötchen, die muss ich erst schmieren und ich glaube, das mache ich das nächste Mal ganz anders. Ich stelle da einfach einen Mettigel hin, ne? Butter, Mettigel, Attacke und Brötchen natürlich. Selbst ist der Podcast-Hörer, ja. So, am vergangenen Wochenende war ja wieder Passivsport angesagt, ne? Samstag Regionalliga-Football, Hamburger Stadtpark, Wolfsburg Blue Wings gegen die Hamburg Pioneers. Und, was soll ich sagen, Flashback, Zeitreise. Gegen die Blue Wings habe ich noch selbst gespielt. Also gegen die Mannschaft, nicht gegen die Jungs, die da auf dem Platz standen. Wäre ja albern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden die damals, also wir reden hier von Anfang der 90er, Ende der 80er, ja, oh Gott, ist das lange, ja, egal. Die wurden damals von dem ortsansässigen Autoproduzenten gesponsert. Und zwar nicht zu knapp. Die sahen immer aus wie aus dem Ei gepellt. Klamottentechnisch sahen die auch immer noch ganz weit vorne aus. Sehr akkurat. Sportlich lief es nicht ganz so gut. Man verlor 47-0. Naja. Am Spielfeldrand, das ist ja mittlerweile die Hauptmotivation, wenn ich hier zulande zum Football gehe, hatten sich einige alte Weggefährten versammelt. Alte GFLer, Nationalmannschaftsspieler und ähnliche Sideline-Kompetenz. Glaubt mal nicht, dass es da besonders zurückhaltend in Beurteilung des Geschehens abläuft. Da ist keiner sicher, auch wir untereinander nicht. Das geht natürlich auch nur, wenn man sich so lange kennt. Für Außenstehende macht das schon mal etwas befremdlich wirken. So, warte mal, ich habe hier was vorbereitet, wenn ich denn den Knopf finde.
Everybody clap your hands. Come on, y'all.
Ich habe mich am Samstag schockverliebt in einen Defensive Back der Wolfsburg Blue Wings. Die spielten in weißen Uniformen mit blauen Akzenten, passend dazu auch der weiße Helm. Und dann eben besagter Defensive Back. Linker Arm, weißer Sleeve. Rechter Arm, was weiß ich, 3, 4, 5, 6 von diesen schmalen Schweißbändchen, Poserbändchen. Ich habe dafür noch einen anderen Begriff, aber den darf ich ja aus Jugendschutzgründen nicht nennen. Ich bin kein großer Freund davon. An einem Bein hatte er Tights, knöchelfrei. Am anderen Bein hatte er einen Legsleeve, das heißt, der muss die Tights hier abgeschnitten haben, ob freiwillig oder weil kaputt, keine Ahnung. Kann man mal machen, sieht aber komisch aus und erschließt sich mir nicht so wirklich. Aber das absolute Sahnehäubchen, ein verspiegelter Weiser auf der Facemask. Rock'n'Roll. Ist aber doof, wenn man dann, Style Points, 10 Points from Germany, aber wenn man über den Platz läuft, wie Michael Strogoff, nachdem ihn der tatarische König Feofakan mit einem heißen Eisen geblendet hat. Sprich, der war eher so Abteilung Maulwurf. Look good, check. Feel good, gehe ich auch mal von aus, check. Play good, naja, man muss ja auch Ziele im Leben haben, ne? Sonntag ging es dann zum Bundesliga-Baseball. Hier wieder ein kleiner Fußmarsch. Bond Capitals zu Gast bei den Hamburg Steelers. Ah, das war genau das Gegenteil vom Samstag. Diesmal war das aus Hamburger Sicht leider nicht so erfolgreich. Man verlor 7-1. Aber man muss da ja auch mal ganz ehrlich sein, die Bonner, das war schon eine andere Abteilung. Also die Steelers waren jetzt gar nicht schlecht, die haben den Ball getroffen etc. Aber das Stellungsspiel, Pitcher insgesamt, die Bonner, beeindruckend. So, und in kompletter Kopie des vorherigen Wochenendes zu Hause dann, ELF geguckt. Mir kommt die Hitze wahrscheinlich nicht. Rhein-Feier gegen Paris oder Paris bei Rhein-Feier in Duisburg. Eigentlich wollte ich ja Golf gucken, aber das kam aus L.A. Zeitverschiebung, ihr kennt das. Also hatte ich Zeit. Und am Mikro saß Andreas Nommsen. Mit dem habe ich selber noch bei den Trittau Dukes zusammengespielt. Ihn danach viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen GFL und Nationalmannschaft begleitet. Ganz unaufgeregter Kamerad. Also da kann man immer zuhören, finde ich. Aber wir wissen ja, das ist Geschmackssache. Spielerisch hatte ich mir einiges erwartet. Rhein-Feier sah ja gegen Hamburg schon ganz gut aus und die einzelnen Franzosen, die in den letzten Jahren in den unterschiedlichen Ligen und Mannschaften gespielt haben, die waren ja in der Regel auch kein Fallobst. Also da könnte jetzt in der Summe wirklich mal was Großes bei rauskommen. Und in seiner gewohnt bescheidenen Art, sag ich mal, hat der Commissioner dazu ja auch unter der Woche Bezug auf Paris genommen. Also beim Anblick der Pariser, der Truppe, das würde ihn an die Alabama Crimson Tide erinnern. Ja, Top of the Pops, seit gefühlt immer und ewig. Wie gesagt, nicht ganz unbegründet, kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil der Commissioner nur aus seiner Zeit als Coach reichlich Erfahrung und Erfolge mit französischen Teams hat in der Liga, mit der Nationalmannschaft. Naja, also ich bin eben kein Freund, dass es da immer gleich die Superlative sein müssen. Man macht sich damit ja nur selber Druck. Aber ich sitze ja auch nur auf dem Sofa, ihr kennt meinen Spruch. Das französische Alabama kam jedenfalls fürchterlich unter die Räder. Die Düsseldorfer gewann 58-28. Der in Hamburg aussortierte Quarterback Jadrian Clark warf 8 Touchdown-Pässe. Also ich als Freund des offensiven Footballs fand das mal sehenswert. Aber so richtig packen tut mich das jetzt nicht. Also das geht mir aber, wie gesagt, mit GFL, XFL, USFL, das juckt mich alles nicht so. Die ganz große Begeisterung ist da nicht. Es ist ja, wie es ist, ne? So, nun aber. Was lange gärt, wird endlich Bier. Oder so ähnlich. Ich habe schon wieder unterhopften Tunnelblick, habe ich den Eindruck. Denn wie man schon auf der Braumeisterschule lernt, Bier trinkt man nicht nur zum Frühstück. Jetzt denkt ihr schon, Alter, was? Der Spruch, der ist mir das erste Mal vor Jahren in St. Louis im Taproom von Schlafly begegnet. Der Riese hinterm Tresen, Original Rübezahl, der hatte seinen Braumeister in Bayreuth gemacht und dabei unter anderem das ein oder andere gute Meisels genossen. Und da ist dann wohl auch über dieser Spruch aufgekommen und davon hat er T-Shirts machen lassen. Die Weisheit stand da in Deutsch und in Englisch drauf. Tja, und jetzt hätte ich gerne ein Bier. Es ist ja, wie es ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, heute gibt es endlich die schon vor Wochen versprochene Folge zu den Schiedsrichtern, den sogenannten Officials. Wir kennen das, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Schiri, wir wissen, wo du wohnst. We call it a Klassiker, sagte ja schon Kaiser Franz in seiner Zeit bei Cosmos New York. So, dazu dauert Doc Brown wie gewohnt mit dem DeLorean. Wir reisen ins Jahr 1869. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, damals fand das erste College-Football-Spiel zwischen der Rutgers University und dem College of New Jersey statt. Das ist das heutige Princeton oder die heutige Princeton University. Da herrschte noch Krawall und Remi-Demi auf dem Feld, denn die ersten College-Football-Regeln wurden erst 1876, 7 Jahre später, aufgestellt. So, vorne kürzer treten. Ganz so wild war es dann auch wieder nicht. Beide Mannschaften hatten jeweils 25 Spieler auf dem Feld. 50 Spieler? Wer soll das alles waschen? Und die Regeln basierten auf der London Football Association. Diese Regeln erlaubten es den Spielern nicht, den Ball aufzunehmen oder zu werfen. Also es war mehr Soccer als Football. Oder eben wörtlich Football. Das Spiel ähnelte einer Mischung aus Fußball und Rugby. Etwas, was im Kontext des heutigen Fußballs wie ein ausgedehntes Fummeln mit ordentlich Körpereinsatz aussehen würde. Das Spiel endete übrigens mit einem souveränen 6-4 Sieg für Rutgers. Zuschauerzahl 100. Nur 7 Jahre, wie gesagt, nach dem ersten Spiel kam Vertreter von Columbia, Harvard, Princeton und Yale zusammen, um die ersten Regeln für das, was heute als American Football bekannt ist, zu vereinbaren. Bis dahin, auch das habe ich ja hier in den unterschiedlichen Geschichtsstunden schon mal erklärt, hatte jedes Team, jedes Spiel mehr oder weniger eigene Regeln. Auch die Abmessung des Spielfeldes waren dann nicht immer ganz einheitlich. Aber das änderte sich dann am 23. November 1876, als sich in Massasoit House in Springfield, Massachusetts, die Kameraden trafen. Den Namen hatte ich ja in der Folge Football mal grundsätzlich betrachtet schon erwähnt. Walter Camp, nicht Walter White, Walter Camp, der legendäre Vater des American Football. Camp schuf also die Richtlinien, mit denen wir heute vertraut sind. Line of Scrimmage, Snap vom Center zum Quarterback, das System mit den Downs. Und außerdem schlug Camp vor, dass jedes Team nicht mehr als 11 Spieler auf dem Feld haben sollte. Jetzt bitte mal die Augen schließen, aber natürlich nicht, wenn ihr als Fahrer eines Fahrzeuges zuhört, ne? Das endet sonst so wie die Suche nach dem Mittelstück von Dr. Chivago, schnauf, schnauf, die Schnief. Stellt euch einen Football-Schiedsrichter vor. Ich tippe mal, ihr seht jetzt die bekannte schwarz-weiß gestreifte Uniform vor euch. Das war aber nicht immer so. Die Uniform der Offiziellen in den späten 1800er Jahren war der Anzug, also der Ein- oder Zweireiher, Weste und so. Dazu ein weißes Hemd, grobes Tuch und eine schwarze Fliege. Das war die übliche Schiedsrichterkleidung, bis das Schicksal die Wege von Lloyd Olds kreuzte. Olds war Schiedsrichter bei Arizonas Spiel gegen Michigan State im Jahr 1921. Aufgrund der Temperaturen hatten die Offiziellen die Jackets abgelegt. Ein weiß gekleideter Arizona-Spieler verwechselte Olds wegen des weißen Hemdes mit einem Mannschaftskameraden und übergab Olds den Ball. Hand off. Der ließ den Ball natürlich sofort fallen, wollte ja nicht getackelt werden. Und die Arizona Wildcats eroberten den Ball dann immerhin auch wieder zurück. Aber Olds ärgerte sich über dieses Missgeschick, über dieses Missverständnis so sehr, dass er seinen Freund George Moe, Moe, war da nicht was? Springfield? Simpsons? Egal. Also dieser Moe hatte jedenfalls ein Sportgeschäft. Den rief er an und den bat er, ein auffälliges Hemd anzufertigen, das ihn von den anderen Spielern abheben würde. Der Zebra-Look war geboren und ist mit kleinen Änderungen seitdem der Standard. Aber zu Klamotte komme ich später nochmal. Vor 1941 zeigten die Offiziellen ein Foul an, indem sie eine kleine Glocke läuteten oder in ein Horn bliesen, das sie am Handgelenk trugen. Ich stelle mir das gerade mal vor. Das machte die Durchsetzung von Strafen schwierig, denn besonders im Hinblick, Wortspiel, auf den Ort des Fouls. Wo war denn das jetzt? Es sollte ein Coach sein, der dies dann änderte. Dwight Beattie war Coach bei der Youngstown State University. Und der war sehr umtriebig, sag ich mal. Nicht nur regional, sondern auch national. Und seine berühmteste Neuerung war die von ihm entwickelte und am 17. Oktober 1941 eingeführte Strafflagge. Die Flagge wurde zum ersten Mal im Spiel gegen die Oklahoma City University im Rain Stadium von Youngstown eingesetzt. Vor der Einführung der Strafflagge wendeten, wie gesagt, Hörner und Pfiffe, um eine Strafe zu signalisieren. Nicht nur bezüglich des, wo ist dieses Foul geschehen, also der, ich sag mal, Geografie, sondern auch die Akustik machte es den Spielern schwierig, da sie den Pfiff manchmal nicht hörten oder sie hörten ihn, blieben stehen, obwohl der Regelverstoß von einer anderen Mannschaft begangen worden war und man so Raumverlust, den man ja vorher rechtmäßig sozusagen erobert hatte, wieder verlor oder den Raumgewinn gar nicht erst erzielte. Und Fans und Medien, die waren auch immer nicht so ganz sicher, was hat der denn da jetzt getutet, was hat der denn da jetzt gepfiffen, weil sie das Signal nicht kannten und dann natürlich Stadion, Entfernung, das, was der Schiedsrichter gemacht hat, das war denen nicht klar. Beattys erste Frau Irma wird oft scherzhaft als Betsy Ross des Footballs bezeichnet, weil sie die erste Strafflagge näherte. So, jetzt werdet ihr euch fragen, wer ist Betsy Ross? Kurze Exkursion von wegen pädagogischer Auftrag. Betsy Ross war eine amerikanische Möbelpolsterin, die 1870 oder der 1870 die Anfertigung der ersten offiziellen US-Flagge zugeschrieben wird, die sogenannte Betsy Ross-Flagge. Historisch ist das jetzt nicht so ganz akkurat belegt, aber es heißt, dass General George Washington, Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee und zwei Mitglieder seines Kongressausschusses, Robert Morris und George Ross, besagte Betsy Ross 1776 besuchten. Ross überzeugte George Washington davon, die Form der Sterne in einer Flaggenskizze, die er ihr zeigte, von 6 auf 5-zackig zu ändern. Sie demonstrierte ihm, dass es so viel einfacher sei, die zu schneiden und zu schneidern. Wie gesagt, es gibt keine archivarischen Belege oder andere aufgezeichnete Überlieferung, die diese Geschichte der ersten US-Flagge wirklich historisch belegen, aber die Geschichte hält sich in der Geschichte der USA. Also, Beadle bat also seine Firma, eine Fahne, eine Flagge in auffälligen Farben zu entwerfen. Rot und weiß. Berichten zufolge verwendete sie roten Stoff aus einem alten Halloween-Kostüm ihrer Tochter und ein altes Laken für den weißen Teil. Nähte dazu einige Bleisinker aus der Angelkiste ihres Mannes ein, um sie so am einen Ende zu beschweren. Das fertige Produkt war 16 Zoll im Quadrat groß. Und wie gesagt, das Gewicht befand sich nur an einem Ende der Fahne. Die Strafflagge erfuhr, ähnlich wie die Uniform, im Laufe der Jahre einige Änderungen. Wie wir wissen, besteht sie heute aus einem gelben Tuch, das an einem Ende gewichtsmäßig beschwert ist. Die Flagge wurde erstmals am 17. Oktober 1941 beim Spiel zwischen der Oklahoma City University und Youngstown eingesetzt. Beatty, der Coach, überredete die Offiziellen, Flaggen anstelle von Hörnern zu verwenden. Einer der Offiziellen, Hugh McPhee, war von dieser Neuerung so angetan, dass er sie später in der Saison beim Spiel zwischen Ohio State und Iowa einsetzte. Wie ist das Schicksal, der Zufall es wollte, war der Big Ten Commissioner John Griffith Zuschauer bei diesem Spiel. Griffith, der fand die Idee auch ganz weit vorne. Die Flagge wurde offiziell auf der Regelkonferenz der American Football Coaches 1948 eingeführt. Die leuchtend gelbe Farbe, die man heute sieht, ersetzte man übrigens erst in den 70er Jahren. Bis dahin war das immer rot. Rote Locke, lassen wir das. Viele Jahre lang sah man die Strafflaggen aus den Gesäßtaschen der Offiziellen hängen. Einige Conferences schrieben auch vor, dass die Flagge in der Brusttasche des Hemdes gesteckt sein sollte. Heute wird die Fahne meist vorne in die Hose gesteckt, sodass nur der beschwerte Ball herausragt. Das soll den Eindruck verstärken, dass der Offizielle nicht übermäßig darauf bedacht ist, diese Flagge auch zu benutzen. Na dann, auch eine Interpretation. Man sollte meinen, dass so ein einfaches Gerät wie die 10-Yard-Kette keiner weiteren Verbesserung bedarf. Aber die Leute haben ja auch schon versucht, eine Mausefalle zu optimieren, ne? Laut der New York Times erhielt Luther Moore aus Seattle 1929 ein Patent für ein Gerät, das sich Messgerät für Footballspiele nannte. Also anders als heute, Arrowhead, Lumenfield, ging es da nicht um die Akustik, es ging einfach nur um den Downmarker, um die 10 Yard. Lou Perzeni versuchte es 1954 mit dem Periscope. Was eine Namensfindung, die sind da drüben ja auch mehr kreativ. Es wurde bei 21 Footballspielen, College-Footballspielen eingesetzt, darunter auch beim East and West Shrine Game. Das Periscope ähnelte dem Instrument, das Vermessungsingenieure verwenden. Ihr habt das vielleicht mal gesehen. Vor dem Spiel wurde das Gerät mit Hilfe der Torlinienpylone als Orientierungspunkte anvisiert. Wenn eine neue Serie von Downs begann, wurde eine 10-Yard-Kette vom Periscope entlang der Seitenlinie gespannt. Wenn jetzt unklar war, ob ein First Down erreicht war, hielt der Offizielle sein Auge an das Okular und, wie es im Patent heißt, schaut lediglich durch das Fernrohr, wobei er sich vergewissert, dass die Wasserwaage, Teil 48, zentriert ist und um zu sehen, ob der Ball das vertikale Fadenkreuz erreicht hat. Klingt ganz einfach, ne? Ja, genau. Fürchterlich kompliziert. War es auch. Und konnte sich, wer hätte es gedacht, nicht durchsetzen. Hätten die da mal Johann das Gespenst dran gelassen, ne? Das muss das Boot abkönnen. Aber nein. Im Jahr 1966 erhielt Theodore Joff und mehrere Partner ein Patent für ein Gerät, das angeblich erfolgreich bei einigen College-Spielen eingesetzt wurde. Das muss ein sagenhafter Erfolg gewesen sein. Wortwörtlich. Denn außer dieser Sage kann man dazu nicht mal eine Beschreibung des Gerätes irgendwo finden, geschweige denn Belege für den wirklichen Einsatz. 1969 stellte Ed C. Forsyth eine Vorrichtung vor, die aus zwei aufrecht stehenden Polen bestand, Poles, Stangen, die mit Magneten im erforderlichen Abstand von 10 Metern über eine Stahlstange gehalten wurde, die, jetzt kommt's, unter der Seitenlinie vergraben war und sich auf Schienen bewegte. Vergraben, sonst kann die Schiene ja nicht laufen, Entschuldigung. Wie bei der Periscope-Vorrichtung wurde ein Zielfernrohr in Augenhöhe angebracht. Wenn der Linienrichter sehen konnte, dass sich der Ball jenseits des Fadenkreuzes des Visiers befand, dann war es ein First Down. Tja, ist ja ganz einfach. Vorne 10, hinten oben 7. Seerohrtiefe. Jawohl, Herr Kaloin. Gab noch andere Versuche, die Genauigkeit der First Down-Messung zu verbessern. Darunter auch ein Lasergerät. Das Unternehmen First Down Laser Systems, das gibt es schon seit über 20 Jahren. Die Technologie, die ist inzwischen schon so alt, dass ihr berühmtester Befürworter, die TV-Play-by-Play-Legende Pat Summerall, der ist mittlerweile schon verstorben. Das System ist eigentlich ganz einfach. Die First Down-Markierung projiziert eine 6 Zoll lange Laserlinie über das Spielfeld. Schaltet sich aus, wenn der Marker aus dem Gleichgewicht gerät, so dass in der Theorie weder Spieler noch Trainer oder Fans geblendet werden. Wie gesagt, soweit die Theorie. Wenn ein Spieler in der Nähe der First Down-Markierung zu Boden geht, schießt der Laser über das Spielfeld, genau wie die gelbe Linie, die wir ja virtuell zu Hause am Fernseher sehen. Und die zeigt dann an, ob der Spieler es geschafft hat. Geht schneller als die Schlepperei mit der Kette, mit den beiden Chain Poles und dem Down Indicator und so weiter. Da bliebe dann mehr Zeit für das Spiel oder, noch viel wichtiger, für Werbung. Stichwort Ka-Ching. Mir ist völlig unerklärlich, warum man das noch nicht eingeführt hat. Vielleicht, weil es dem Sport einiges an liebgewonnener Dramatik nehmen würde. Ihr kennt das. Die Schiedsrichter bringen die Kette von der einen Seite des Spielfeldes, während die Spieler in den Ecken des TV-Gerätes wild gestikulierend herumlaufen, ganz selbstbewusst in die Richtung zeigen, die für sie jetzt gerade wichtig wäre. Die TV-Kommentatoren, die reden davon, dass es knapp wird, dass es auf die Stelle ankommt, auf der der Ball liegt. Das sind ja mal Weisheiten. Aber die wissen natürlich genauso wenig wie wir vor den Bildschirmen. Und irgendwas müssen sie ja sagen, um die Zeit zu überbrücken und die Spannung zu erhöhen. Die Kamera zoomt rein, der Marker wird in der Luft ausgefahren und dann direkt neben den Ball gesetzt. Manchmal ist der Unterschied zwischen einem vierten und einem ersten Down nur ein Kettenglied oder ein ganz kleiner Teil des Footballs. Und das Stadion dreht durch. So oder so. Aber so wirklich perfekt ist diese Laser-First-Down-Markierung in der Praxis auch nicht. Denn die Position, die Lokalisierung des Balls, das muss immer noch von Menschenhand erfolgen. Sprich, der muss den Messpunkt, die Messung selber festlegen. Und das fängt dann da an, wo er es sieht. Und ja, der Indikator, der ist zwar hilfreich für die Spieler, aber bringt gegebenenfalls die Schiedsrichter in Erklärungsnot, wenn die den Spot anderswo sehen. Nach dem derzeitigen System, wir kennen das, erkennt der jeweilige Schiedsrichter den Ball so gut wie möglich und überlässt dann sozusagen die endgültige Entscheidung der Kette. Das wäre aber ein lösbares Problem. Man könnte die Laser beim Snap ausschalten oder zumindest dann, wenn der Ball gesichtet wird. Und dann wieder einschalten, wenn man eine Messung konkret benötigt. Das würde auch das grundsätzliche Problem von Lasern in den Augen entschärfen, was in der Realität auftritt. Denn selbst wenn der Laser jetzt nur auf den Boden geschossen wird, das ist ja genau der Spot, der die Spieler und jede Menge Augäpfel sich geradezu stapeln. Wie gesagt, die Platzierung des Balls hängt also nach wie vor vom Schiedsrichter ab, der den Ball sieht. Wenn der einen Knick in der Linse hat, ist das auch keine praktikable Lösung. Da hilft dann auch der Laser nicht. Wo wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, führe ich das noch etwas weiter aus. Wir kennen das, Jahrzehnten mit mitunter fragwürdigen Entscheidungen und großzügigen oder nicht großzügigen gewährten Punkten von Spielern, die, ja, der war doch im Aus, oder nicht? War es eine Karteikarte, die den Ausschlag gab, die ein Spiel entscheiden sollte? Ungläubige Fans blickten von ihren Smartphones auf. baten ihre sprachgesteuerten Assistenten, den Fernseher lauter zu stellen, sahen auf ihre Apple Watches, weil das, was da gerade auf dem Bildschirm durch die Schiedsrichter verursacht wurde, bereitete ihnen eine höhere Herzfrequenz. Sie konnten nicht glauben, dass die Platzierung des Balles, die Entscheidung, ob First Down oder nicht, bei einem unentschiedenen Spiel zwischen den Raiders und Cowboys am 17.12.2017 durch so etwas Altertümliches, durch etwas Archaisches, wie ein Stück Papier überprüft wurde, das zwischen den Ball und die First Down Markierung geschoben würde, um die First Down Entscheidung von Schiedsrichter Gene Steratore zu rechtfertigen. Das war ein ganz entscheidender Punkt in dem Spiel, denn wenn Dak Prescott, Quarterback Dallas Cowboys, das First Down nicht erzielen würde, hätten die Raiders bei einem Spielstand von 17-17 und weniger als 5 Minuten vor Schluss an der 39-Yard-Linie der Cowboys den Ball bekommen. Zum Unglück für die Raiders kam es jedoch nicht dazu, weil Referee Steratore und seine treue Karteikarte entschieden, dass die Cowboys das erste Down um etwa einen Zentimeter erzielten. Da Steratore seine Karteikarte zwischen der Nase des Footballs und der First-Down-Markierung einklemmen konnte, bedeutete das ja eigentlich, dass die Cowboys zu kurz kamen. Wenn da Platz ist, kann das ja kein First-Down sein. Denn auch visuelle Beweise aus der NBC-Übertragung, die schienen darauf hinzudeuten, dass Raiders-Headcoach Jack Del Rio durchaus Grund zur Beschwerde hatte. Und der besagte Referee Steratore, der antwortete in Anschluss an das Spiel etwas ausweichend, wie genau er denn jetzt die Karteikarte oder wie genau die Karteikarte seine Entscheidung bestätigt begründet hätte. Ja, nein, also das war schon erledigt, sagte der. Der Ball berührte die Stange. Ich habe die Karte hineingesteckt und sobald er die Stange berührte, war es nichts weiter als eine Bestätigung. Die Entscheidung wurde aufgrund meines Blicks von oben nach unten getroffen, als der Ball die Vorderseite der Stange berührte. Was ist? Das Problem bei dieser Erklärung ist doch, wenn Steratore die Karteikarte zwischen die Stange und den Ball unterbringen kann, wie kann der Ball dann die Stange berühren? Wenn überhaupt, dann hat die Verwendung der Karteikarte die Sache nur noch verwirrender gemacht. Vor allem, wenn du das schon gesehen hast, why? Warum? Wenig überraschend war dies der erste und letzte Einsatz einer solchen Karte. Könnte die fortschrittliche Technologie, zu der wir heute ja im Alltag alle Zugang haben, diese subjektiven Schiedsrichterentscheidungen zu einer Sache der Vergangenheit machen? Macht die NFL uns da was vor, um die Ergebnisse absichtlich, ich sag mal, diskussionswürdig zu gestalten? Die Antwort lautet wie so oft jein, ja und nein. In den letzten Jahren hat sich eine technologische Revolution vollzogen, wissen wir alle. Und die hat auch der Liga oder hätte der Liga und vor allem ihren Fans eine Menge Frustration ersparen können. Einfach eine dynamischere, eine sichere, eindeutige Version des Footballs hätte man schaffen können. Aber Football ist ja eigentlich notorisch konservativ. Die tun sich mit Änderungen sehr schwer. Und das hat im Vergleich zu anderen Sportarten beispielsweise deutlich länger gedauert, um den Nutzen von sportwissenschaftlichen und leistungsbezogenen Technologien zu erkennen und vor allem einzusetzen. Mittlerweile sind aber beispielsweise tragbare Technologien zur Verfolgung der Spielerleistung gang und gäbe. Sowohl bei den Profis als auch im College. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Schilderung, an meine erste Begegnung damit im Equipment Room in Missouri. Da habe ich mich mal nach der Wäsche beim Training gewundert. Ich denke, wieso haben wir denn hier lauter Bikini-Tops drin? Damenvolleyball wird doch auf der anderen Straßenseite behandelt. Ja, das waren Oberteile, die wurden unter dem Pad getragen und hinten zwischen den Schulterblättern war eine kleine Einstecktasche. Da war dieses Messgerät, der Transmitter, untergebracht. Mittlerweile stehen in der NFL am Spielfeld dran Dutzende von Microsoft Surface Tablets. Die fliegen ja auch schon mal in Müll. Nur mal den Ziegenpeter fragen. Die Pylonen, die sind mit Kameras ausgestattet und seit 2017 sind die Bälle sowie die Schulterpolster der Spieler mit RFID Chips versehen, die Position, Geschwindigkeit und Entfernung erfassen. Die Information, die man für die berühmt-berüchtigten Next-Gen-Statistiken braucht. Also brauchen, ne? Aber egal. Das ist eigentlich nur die Spitze des technischen Eisbergs und die Teams integrieren schnell viel fortschrittliche Technologien in ihr Training und ihre Spielplanung. Aber am Spieltag passiert da bisher nicht so ganz viel. Man geht, wie gesagt, im Rahmen der Teams, da geht man schon eher flott mit der Zeit. Also wenn ein Coach erkennt, dass er einen Wettbewerbsvorteil mit der Technik erlangen kann, dann ist jegliche Skepsis ganz schnell über Bord geworfen. Derselbe Coach, der sich noch vor wenigen Jahren nur Videoaufnahmen auf einer Kassette ansehen wollte, der braucht jetzt alle Videos auf seinem iPad, damit er sie während des Rückflugs bereits ansehen kann. Mal sehen, wohin das in der Zukunft führt. Ich behalte das im Auge und werde auch auf die Technik nochmal näher eingehen in einer, ich nenne es mal, Pre-Misu-Folge. Wer Football im amerikanischen Originalton verfolgt, kennt vielleicht die Formulierung "They have one last shot to win the game". Übersetzt würde das jetzt ungefähr heißen, sie haben einen letzten Schuss, um das Spiel zu gewinnen. Macht wörtlich übersetzt natürlich wenig Sinn, denn wir reden hier jetzt nicht vom Kicker. Der Ausspruch im englischen Original ist aber historisch bedingt. Ähnlich wie bei der Leichtathletik, wo die letzte Stadionrunde beim meinetwegen 5000 oder 10.000 Meter Lauf durch eine Glocke an der Ziellinie akustisch angezeigt wird, zeigte viele Jahre lang ein Schuss aus einer Starterpistole das Ende eines Viertels an. Diese Aufgabe wurde zunächst vom Zeitnehmer übernommen, später von einem Offiziellen auf dem Spielfeld. Bereits 1929 erhielt das Regelbuch diesen Hinweis. Wenn der Field Judge den Schiedsrichter mit einem Pistolenschuss über den Ablauf der Zeit informiert, darf die Pistole erst abgefeuert werden, wenn der Ball für tot erklärt wurde. Dieser letzte Hinweis erschien im Regelbuch von 1942. Erinnert mich irgendwie an die Szene aus Last Boy Scout. Da wird auch auf dem Footballfeld geschossen. So, kommen wir mal zur Zeichensprache. Non-Verbal Communication. Bevor die Schiedsrichter mit Mikrofonen ausgestattet wurden, das geschah übrigens im Jahr 1991, waren optische Signale die einzige Möglichkeit, um anzuzeigen, welche Fouls begangen worden waren. Nach Angaben der National Football Foundation war Dr. Albert A. Geiges für den ersten Satz von Signalen verantwortlich. Während eines Spiels zwischen Syracuse und Cornell in den späten 1920er Jahren wurde Geiges von einem Radiomoderator gefragt, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gäbe, die Pressebox über die Fouls zu informieren. Geiges, der auch langjähriges Mitglied des NCAA-Football-Regelkomitees war, entwickelte daraufhin die ersten Signale für Offside, Holding, Illegal Shift und Timeout. So, und auch diese Woche habe ich wieder den Frosch zu Gast, weshalb ich jetzt hier mal, wie beim Zahnarzt, spülen muss. Moment bitte. Welch kühles Nass. So, wo war ich? Beim Schließen. Ah ne, schießen wir vorbei, hat sich ausgeschossen, wir waren beim Winken. Der Wunsch der Fans, der Coaches, der Medien auf dem Laufenden gehalten zu werden, was denn da jetzt gerade entschieden wurde, der führte im Laufe der Jahre zu neuen und veränderten Signalen. Zum Beispiel das Signal für ein persönliches Foul, das hat sich mehrfach verändert. In den früher 40er Jahren entsprach das Signal dem Militärgruß, Hand an die Mütze. What? Später wurde das Foul durch Ausstrecken des rechten Arms parallel zum Boden angezeigt. In den 50er Jahren wurde der Arm ausgestreckt und dann zusätzlich auch noch auf und ab bewegt. I believe I can fly, die weißen Tauben sind Möwen. Erst in den 60er Jahren wurde das heutige Bruce Lee-Signal eingeführt. Bruce Lowe, Bruce Lee, man weiß es nicht. D-Mac, der Karateschlag aufs Handgelenk. Irgendwann fiel auf, dass man, ähnlich wie im richtigen Leben, dringend Nachwuchs benötigte. Und zwar bei den Offiziellen. Denn wenn da jetzt keine jüngeren Offiziellen hinterherwachsen, nachkommen Und die derzeitigen immer älter werden, die müssen irgendwann ersetzt werden. Alternativ gibt es langsam aber sicher keine Spiele mehr. Kein Schiri, kein Spiel. Sollte man meinen. Aber damals wie heute ist es natürlich nicht einfach, Schiedsrichter zu finden. Ich muss da ja zum Beispiel an den osteuropäischen Kameraden, den Whitehead beim Spiel Sea Devils gegen Rhinefire denken. Der hatte ja so einen harten Akzent, ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Hauptsache, wir haben den Referee. Denn die ersten College-Spiele, die wurden von niemandem geleitet. Da gab es keine Schiedsrichter. Die Mannschaftskapitäne, die fungierten als Schiedsrichter in so einer Art, hier, jeder zeigt sein eigenes Foul an. 1873 ernannte jedes Team einen Judge, einen Richter. Aber es gab immer noch einen Schiedsrichter an der Sideline, der gegebenenfalls Streitigkeiten schlichten sollte. Erst 1876 wurden alle Entscheidungen von einem Referee getroffen. In den späten 1880er Jahren wurde der Referee durch einen Umpire ergänzt. Der Referee war zuständig für den Ballspot, der Umpire hatte die Spieler im Blick. Und im Jahr 1894 kam ein Linesman hinzu und der übernahm die Zeitmessung des Referees. Interessanterweise war damals aber nicht der Referee, sondern der Umpire der Hauptschiedsrichter. Seine Entscheidungen waren endgültig und er konnte von seinen Crewkameraden sozusagen Zeugenaussagen erhalten. Das war denen aber, den anderen Crewmitgliedern untersagt, von sich aus, also proaktiv, diese Information weiterzugeben. Erst 1903 erhielt der Linesman die Befugnis, persönliche Fouls oder Abseits zu ahnden. Die offiziellen Crews im Jahr 1906 bestanden aus einem Referee, zwei Umpires und einem Linesman. Der Referee war mit einer Pfeife ausgestattet, die anderen entweder mit einem Horn oder einer Glocke. Mitte der 50er Jahre wurden die offiziellen um den Back-Judge ergänzt. Optional kam noch ein Side-Judge hinzu. 1972 gab es 6 Offizielle auf dem Spielfeld. Der Back-Judge stand damals tiefer als der Wing, oder als tiefer Wing, so rum, an der Sideline gegenüber dem Side-Judge, wechselte aber in die Mitte des Spielfeldes, als 1983 die Position des Field-Judges hinzukam. Im Jahr 2013 experimentierte die Big 12-Konferenz mit einem 8. Offiziellen, dem sogenannten alternativen Referee. Der Name wurde in Center Judge geändert, als die Position im folgenden Jahr allgemein eingeführt wurde. Seit 2014 wechseln die Wing Officials in der Halbzeitpause die Sideline. Auch der Zustrom weiblicher Offizieller diente als Anreiz für die Umbenennung einiger der Positionen. Headlinesman heißt jetzt Headline Judge, damit es nicht so geschlechterspezifisch ist. Wenn man frühe Regelwerke mit der heutigen Zeit vergleicht, fällt auf, dass die alten Regelwerke etwas blumiger oder auch formeller geschrieben sind. Ein Beispiel. Regel 10 des Regelbuches von 1949 trägt die Überschrift Die Verhängung von Strafen. Die Überschrift des ersten Abschnitts dieser Regel lautete verhängte, abgelehnte und annullierte Strafen. Jeder Spieler, der sich eines Schlages, Trittes oder Kniestoßes gegen seinen Gegner schuldig macht, würde demnach für den Rest des Spieles suspendiert. Ich bin ein bisschen fassungslos. In den Hinweisen von 1958 steht Folgendes. Das Reden mit dem Gegner, wenn es nicht ausfällig oder beleidigend ist, ist nicht durch die Regeln verboten. Zum einen, weil es nicht notwendig sein sollte und zum anderen, weil keine Regel einen Gentleman aus einem Schuft machen können. Na denn. Andererseits, wenn man etwas richtig macht, dann muss man da auch nicht dran rumbasteln, also bei einer Formulierung. Seit mehr als 60 Jahren steht in dem Regelhandbuch Folgendes. Die Mannschaften erhalten Punkte für die Punktevergabe nach den Regeln. Und wenn das Spiel nicht verloren geht, gewinnt die Mannschaft, die am Ende des Spiels die meisten Punkte hat. Ja, ich sag mal, funktionelle Poesie in ihrer ganzen Schönheit. Eine weitere Besonderheit im College Football, die NCAA verwaltet die Regeln, aber die offiziellen unterstehen seit langem den Conference Commissioners. Fünf von ihnen schlossen sich 1939 zusammen und gründeten die National Association of Football Commissioners. Ihr erklärtes Ziel war es, die Einheitlichkeit der Football-Offiziation, also des Schiedsrichterwesens, zu gewährleisten. Techniken und Mechanismen sowie die Vereinheitlichung der Auslegung der Football-Regeln im ganzen Land sicherzustellen. Arthur Hutchins, Commissioner der Southeastern Conference. Nein, ich stottere nicht, ich habe kein Bier getrunken, die hießen tatsächlich so. Der fungierte als erster Vorsitzender. Es gab zwei Namensänderungen, bevor die Organisation den Namen Collegiate Commissioners Association annahm. Das Manual of Football Officiating wurde erstmals im Jahr 1939 veröffentlicht. Darin wurden die Mechanismen und Verfahren formalisiert. Ob das alles so richtig macht, praktisch umzusetzen, hat sich ja seitdem ein bisschen was getan, ne? Die Collegiate Football Rules Illustrated, also eine Zeitschrift, die wurde 1968 als Broschüre eingeführt. Heute gibt es ein Handbuch für Crews mit 5 und 6 Offiziellen und ein weiteres für Crews mit 7 und 8 Offiziellen. 1976 gründete sich Referee Enterprises Incorporation, ein Verlag für Referee-Publikationen. Über die bin ich auch gestolpert. Es war nicht so ganz einfach, das ein oder andere hier zu recherchieren. Man kriegt immer nur die Basisinformationen. Ja, es gibt die und Position, fertig. Ja, soweit, da hätte ich keine Folge machen müssen. Na, wie gesagt, 76 gründete sich Referee Enterprises Incorporation. Eine und bis heute die einzige Monatszeitschrift der Welt für Sportoffizielle. Als solches vertrauen auch die führenden Hersteller von Schiedsrichterausrüstung, von Technologien, diejenigen, die für die Ausbildung der Schiedsrichter zuständig sind, die greifen alle auf diese Referee Enterprises Zeitschrift als zuverlässige Quelle und vor allem als Möglichkeit, die Zielgruppe als Hersteller, als Anbieter von Dienstleistungen zu erreichen. Und seit 2002 wird auch das Regel- und Lehrmaterial im Rahmen einer Vereinbarung bei dieser Firma Referee Enterprises veröffentlicht. Ähnlich wie die Coaches und Spieler wie Amos Alonzo Stagg oder Archie Griffin, das sind ja beide wichtiger Bestandteil der College-Football-Geschichte, da gibt es auch bei den Offiziellen wichtige Persönlichkeiten, die für den Aufbau, die Instandhaltung und die Verbesserung der Infrastruktur des Schiedsrichterwesens verantwortlich sind. Beispielsweise George Gardner. Gardner leitete 3 Sugar Bowls und ein Rose Bowl, aber sein größter Beitrag war eine Überarbeitung des Mechanik-Handbuchs. Norval Neave war der langjährige Herausgeber des Mechanik-Handbuchs. Dave Nelson war von 1958 bis 1991 Redakteur des NCAA Football Rules Committees und verfasste Anatomy of a Game, die Anatomie des Spiels. Also die akribische Geschichte der Regeländerung. John Adams war von 1968 bis zu seiner Ablösung durch Nelson Mitglied dieses Regelkomitees. Er hatte das Amt bis 2007 inne, eine bemerkenswerte 39-jährige Amtszeit. Wie sieht es denn mit der Bezahlung aus? Wir wissen ja, Football ist eine der beliebtesten Sportarten in den USA und dementsprechend ist die NCAA beliebt? Das glaube ich jetzt mal eher nicht, aber naja, also man erfreut sich des Sportes mit unterschiedlicher Passion und die Passion ist zum Beispiel im Süden und Südosten der USA ganz besonders groß. Überleitung des Todes. It just means more. Die SEC, die Southeastern Conference. Dementsprechend kann da nicht jeder um die Ecke kommen, sich so ein Hemd anziehen und sagen, ich bin jetzt mal Schiedsrichter. Viele Schiedsrichter für diese SEC-Spiele, die sind nicht bei der SEC oder gar einzelnen Teams angestellt, das würde ja gar keinen Sinn machen, sondern bei der NCAA selbst. Für viele SEC-Schiedsrichter ist das ein Vollzeitjob. Zusätzlich zur Leitung von College-Football-Spielen absolvieren alle Schiedsrichter das ganze Jahr über eine umfangreiche Ausbildung. Viele von ihnen sind auf eine bestimmte Position oder eine bestimmte Art der Spielleitung spezialisiert, also Referee, Sidejudge, Umpire und so weiter. Die NCAA stellt jetzt keine formalen Ausbildungsanforderungen an Offiziellen, aber also gibt jetzt keinen Ausbildungsweg wie bei uns, wenn ich eine Lehre mache. Stattdessen gibt es so Eckpfeiler. Man muss natürlich eine sehr gründliche Kenntnis der Sportarten und ihrer Regeln haben. Deswegen viele, die im College heute pfeifen, die haben bereits in der Highschool angefangen. Aber auch das ist keine zwingende Voraussetzung. Vielmehr muss man ein umfassendes Wissen über das Spiel auch nachweisen in schriftlicher Form und sich darüber hinaus einer umfangreichen, kontinuierlichen Schulung durch die NCAA und ihrem Schiedsrichterverband unterziehen. Also mal so ein bisschen nebenbei ist nicht. Wie wir ja wissen, Kaching, die NCAA ist eine äußerst lukrative Organisation, macht gemeinsam mit ihren Teams jährlich Milliarden von Dollar. Und nichts frustriert Fans so sehr wie vermeintliche Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, die ihrem geliebten Team natürlich nur schaden wollen. Natürlich. Daher ist die Rolle der Football-Schiedsrichter entscheidend für den Erfolg der Liga. Das Gehalt der Schiedsrichter spiegelt so ein bisschen ihre Bedeutung wider. Also so ein bisschen. Also was Coaches da so verdienen, ist dann doch ein bisschen mehr. Denn das Durchschnittsgehalt eines Football-Schiedsrichters in der NCAA, das liegt laut Comparably bei $57,000. Das macht, Bob Stoops hätte ich fast gesagt, das macht der ein oder andere wahrscheinlich in der Woche. Also, naja. Schiedsrichter können aber Boni oder auch anderes zusätzliches Geld verdienen, wenn sie über die reguläre Saison bei Postseason-Spielen, Meisterschaftsspielen oder Ähnlichem tätig sind, eingesetzt werden. Bei diesen Spielen können sie jeweils mehrere hundert oder sogar einige tausend Dollar hinzuverdienen. Einige College-Football-Schiedsrichter, die werden dann auch NFL-Schiedsrichter. Das Nonplusultra für einen Football-Schiedsrichter ist natürlich die Teilnahme am Super Bowl. Zu den Profis unter den Schiedsrichtern und auch da der weiblichen Integration komme ich noch. So begann es also im College-Football. Und wie sieht es jetzt bei den Profis aus? In den Anfängen der Liga, der NFL, 1920, stellten die Teams drei Offizielle für ein Spiel auf. Den Referee, den Umpire und den Linesman. Zu dem Zeitpunkt waren im College Football bereits vier Offizielle im Einsatz. Aber bis die NFL das übernahm, sollte es noch ein paar Jahre dauern. Und ich muss mich nochmal mit dem Frosch beschäftigen. Immer diese Kunstpausen, ne? Ja. Die Offiziellen wurden damals noch nicht auf bestimmte Positionen festgelegt. Ein Offizieller konnte in einer Woche der Referee sein und nächste Woche der Umpire. Die Heimmannschaft bezahlte die Offiziellen aus den Eintrittsgeldern, wobei es sich in der Regel um College-Offizielle oder Highschool-Coaches handelt, die sozusagen ein Doppelleben führten. In den frühen 1930er Jahren übernahm dann die NFL die Einteilung von Offiziellen. Das Profispiel war damals meist eine Angelegenheit mit wenig Punkten. Ihr kennt das sprichwörtliche 3 yards and a cloud of dust. Man sah mit den drei Offiziellen hier, die sind in der Lage, die Situation im Griff zu behalten. Lassen wir so. Der Referee war und ist immer noch die wichtigste Autorität des Spiels. Er war zuständig für die Zeitmessung, die Länge der Spielabschnitte, den gegebenenfalls Abbruch eines Spiels wegen Dunkelheit, die Platzierung des Balls im Spiel, die Verhängerung von Strafen bei Illegal Shift oder gar Personal Fouls, um nur einige Aufnahmen zu nennen. Nach den Regeln war der Umpire ein Schiedsrichterassistent, der bei der Durchsetzung von Strafen, Ballbesitz, Auswechslung, Kicksituation, anderen illegalen Handlungen und Passstörungen unterstützte. Der Umpire war auch die letzte oder ist die letzte Instanz bei der Entscheidung, ob die Ausrüstung der Spieler legal oder illegal ist. Der Linesman war für die Bestimmung der Line of Gain, also wie viel, wo ist die First Down Markierung zuständig, wo hat der Drive angefangen. Er war auch für die Festlegung der Line of Scrimmage zuständig, Offside und Out of Bounds auf seiner Seite, das ist sein Aufgabengebiet. Im Mechanics-Handbuch wurde festgelegt, dass der Head-Linesman den Referee und Umpire unterstützen und ihm Bericht erstatten sollte. Gab also eine eindeutige Hierarchie, auch im Schiedsrichterwesen der NFL. Sowohl die NFL als auch die Pro Football Hall of Fame geben an, dass der Field Judge 1929 eingeführt wurde. Wobei er am Anfang erstmal nur optional war. Ab 1938 begann die NFL damit, Offizielle aus kompletten Crews einzusetzen, also immer crewweise. Das war auch das erste Jahr, in dem die NFL offiziell für eine bestimmte Position für die gesamte Saison einstellte. Der Back Judge wurde 1947 eingeführt. Bis 1950 wurde in den Vorläuferligen der heutigen Canadian Football League, gegründet 1958, auch immer nur trotz des größten Spielfeldes nur 4 Schiedsrichter eingesetzt oder 4 offizielle. Referee, Umpire, Head Linesman, Line Judge. Im Laufe der nächsten 40 Jahre änderte sich das System zu dem, was heute in den meisten American Football Ligen verwendet wird. Ein System mit 7 Offiziellen. In den 60er Jahren wurde der Vorwärtspass mehr und mehr Teil des offensiven Spiels. Außerdem machten es umherlaufende, scrambelnde Quarterbacks wie Frank Tarkenton von den Vikings den Schiedsrichtern schwer, festzustellen, ob der Passer hinter der Line of Scrimmage befand, als er den Ball warf oder schon drüber weg war. Daher fügte die NFL 1965 einen 6. Offiziellen hinzu, den Line Judge, Line Judge für die gegenüberliegende Sideline oder die gegenüberliegende Seite der Line of Scrimmage überwacht. Der Back Judge, der Field Judge und der Head Linesman hielten die Secondary in Schach, als die NFL in den 70er Jahren mit spektakulären Passangriffen aufforderte. Die 3 Offiziellen arbeiteten zwar gut, aber es gab immer eine Lücke in der Deckung, die die Verteidiger ausnutzten, indem sie die Receiver behinderten oder Schlimmeres anstellten. Zum Beispiel im Jahr 1976, da stoppte George Atkinson von den Oakland Raiders Wide Receiver Linsman von den Pittsburgh Steelers mit einer Clothesline, als Swan eine Crossing Route lief. Clothesline, USC, ich weiß ja nicht, ne? Aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin hier gerade geistig so völlig beim Cage-Fighting gelandet. Ich habe keine Ahnung. Also, Atkinson, Swan, Clothesline, hat aber gar keiner mitgekriegt. Swan ist auch erstmal nicht aufgestanden, der hatte eine Gehirnerschütterung und da war auch richtig Krawall und Remi-Demi. Aber die waren auf die anderen Receiver konzentriert und haben das Foul ganz einfach nicht gesehen. Und als, Reaktion auf dieses Vorkommen, also da hat man gesagt, wir brauchen hier mehr Augen in der Secondary. Sowas darf uns nicht durchgehen, dass die hier Hulk Hogan Gedächtnismoves machen. Da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit. Und 1978 führte man dann den Side Judge ein. Damit hatte der Head Linesman endlich einen Teamkollegen an der Sideline. Und der Side Judge, der stellt sich ungefähr 17 Yards unterhalb des Spielfeldes auf. Spiegelverkehrt zu dem Back Judge. 1979 führte die NFL wegen Atkinson und ähnlichen Kameraden der gleichen Gewichtsklasse die 5-Yard-Regel ein. Wide Receiver konnten sich bis dahin gegen solche Leute wie Atkinsons nicht von der Line of Scrimmage lösen. Und das passierte auch nicht immer mit ganz regelrechten Mitteln. Man war da durchaus kreativ. Bei Extrapunktversuchen fungiert der Side Judge als zweiter Umpire. Bei Field Goals blieb der Side Judge an seiner Seitenlinie. Und in den frühen 90er Jahren fungierte der Side Judge auch bei Field Goals als zweiter Umpire. Die letzte größere Änderung der Position erfolgte 2010. Nach 91 Jahren verlegte die NFL den Umpire ins Offensive Backfield, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Bei der West Coast Offense liefen die Wide Receiver gerne eine 3- oder 5-Yard-Crossing-Passroute. Da stand der Umpire dann oftmals im Weg und wurde regelmäßig abgeräumt wie ein Pin beim Bowling. 2015 beschloss die NFL, dass der Umpire hinter der Offense bleiben wird, wenn sich der Football innerhalb der 5-Yard-Linie der Defense bewegt. Bis dahin wechselte der Umpire von der Offense-Line auf eine Position hinter der Defense-Line, außer in den letzten 2 Minuten des 2. und 4. Viertels. Und wenn sich die Offense innerhalb der 5-Yard-Linie bewegte, so rum. So, und nun wird der Umpire nur noch in den letzten 2 Minuten jeder Halbzeit hinter der Verteidigungslinie stehen. Die Praxis, den Schiedsrichter über ein drahtloses Mikrofon Strafen verkünden oder komplexe, ungewöhnliche Entscheidungen erläutern zu lassen, wurde 75 in der NFL eingeführt. College Football oder andere Profiligen, denen gefiel das, die übernahmen das recht schnell. Jahrelang war es den College Football Schiedsrichtern untersagt, die Nummer eines faulenden Spielers zu verkünden, außer in der Western Athletic Conference und der Mountain West Conference. Bei allen Conference wurde aber gesagt, wenn jemand vom Feld verwiesen wurde, wenn es zu einer Ejection kam. Im Jahr 2004 wurde diese Regel für den gesamten College Football geändert. Jetzt dürfen Name und Nummer des faulenden Spielers neu gesagt werden. Nach den National Football High School Regeln, die in allen Bundesstaaten außer Texas für Highschool-Spiele gelten, wurde die Ansage der Spielernummer 2014 von nicht erlaubt auf nicht erforderlich geändert. Wir sind natürlich im Waschsalon und genauso natürlich darf die Klamotte nicht unberücksichtigt bleiben. Über die vornehmen Ursprünge der Schiedsrichterklamotte hatte ich ja schon mal gesprochen. Am Anfang, mittlerweile, trägt man also schwarz-weiß senkrecht gestreifte Hemden, schwarze Hose mit einem gegebenenfalls dünnen weißen Streifen an der Seite. Außerdem tragen die Offiziellen einen schwarzen Gürtel, schwarze Schuhe und eine Baseballmütze. Auf der Rückseite des Trikots befinden sich je nach Liga und Spielklasse ein Buchstabe, also des Referee-Trikots, befinden sich je nach Liga und Spielklasse ein Buchstabe, bei der die Funktion des jeweiligen Offiziellen angibt. Und in der NFL, da trugen die zusätzlich noch einen kleinen Buchstaben dazu. Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurden die Hemden der NFL-Offiziellen zusätzlich mit einer amerikanischen Flagge versehen. Das hat man 2006 aber wieder rückgängig gemacht. Stichwort Nummern. Auf dem Rücken und auf der linken Schulter eines jedes NFL-Offiziellen befindet sich ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Seine Uniformnummer. Wenn Offizielle der Liga beitreten, dann wird ihnen eine Nummer zugewiesen. Die Nummer wird von NFL-Offiziellen seit 1942 getragen und gibt ihnen so eine Art Identität, die über das schwarz-weiß gestreifte Hemd hinausgeht. Ähnlich wie bei den Spielern gibt es da unterschiedliche Geschichten, wie er oder sie die Nummern erhalten hat oder eine andere persönliche Verbindung zu den Ziffern. Sie dient auch dazu, herauszufinden, welcher Offizielle ein bestimmtes Spiel entschieden hat, wenn die Details der Zuweisung nicht sofort erkennbar sind oder er das nicht aus dem Gedächtnis abrufen kann. Die in der NFL getragenen Nummern reichen von 1 bis 142, mit einigen Ausnahmen. Beim ersten Super Bowl, damals NFL-AFL Championship-Spiel genannt, vertraten jeweils 3 Offizielle jeder Liga die Schiedsrichter-Crew. Die Nummern der Offiziellen endeten jeweils mit 0 und die der mit Die Nummern der Offiziellen endeten jeweils mit einer 0 und die Nummern der Backups mit einer 1. So trug Referee Norm Schachter die Nummer 10, Umpire George Young die 20, Headlines Bernie Almond 30 und so weiter. Aber das war nicht immer so ganz einfach. Ab der Saison 1979 liebäugelte die NFL geradezu mit einem letztlich gescheiterten Experiment, der Vergabe von Doppelnummern nach Position. In dieser Saison vergab die NFL Nummern nach Position, vor allem von 3 bis 20, mit Ausnahme, wie immer abergläubisch, der 13. Könnte es also bei 7 Spieloffiziellen auf den verschiedenen Positionen nicht die gleiche Mannschaft die reguläre Saison? Nein, was erzähle ich denn hier? Also, es gibt keine 13. Könnte also bei 7 Spieloffiziellen auf verschiedenen Positionen nicht gleiche Nummern geben, also zweimal die 7. In 2 aufeinanderfolgenden Super Bowls verursachte genau diese Nummer 7 ein Problem für die NFL. Fred Silver und Al Conway trugen während der regulären Saison beide die Nummer 7 und wurden jetzt beide für Super Bowl 14 eingeteilt. Aber Silver trug als Referee ein schwarzes Cap und Conway als Umpire ein weißes Cap. Nichtsdestotrotz beide mit der 7 während dieses Spiels. Headlinesman Tony Vetteri Sr., Line Judge Tom Dooley, Peg Judge Com Keller und Field Judge Judge Fritz Graf trugen in der Saison 80 alle die Nummer 7 und wurden auch alle für den Super Bowl 15 eingeteilt. Anstatt dass man das Debakel des Vorjahres wiederholte, mit zweimal unterschiedlicher Mützenfarbe, ging das ja gerade noch so, aber jetzt, Kelleher, aufgrund seines Dienstalters, das war die einzige Nummer 7 während des Spiels. Vetteri, Dooley und Graf erhielten für das Spiel unterschiedliche Nummern. Vetteri trug die 8, Dooley die 10, Graf die 17. Das Experiment war aber nur von kurzer Dauer und die meisten Offiziellen kehrten in der Saison 82 zu ihren eigenen Nummern zurück. Die NFL hat zwar noch keine Nummern offiziell retired, aber einige Nummern wurden nach seinem Rücktritt oder des Wechsels in eine andere Liga sozusagen erfuhren die Nummern eine Abkühlzeit. Ihr seid sicherlich schon mal über Dean Blandino gestolpert. Mean Dean, so sein Spitzname. Der ist ja aktuell Regelanalyst für Fox Sports. Außerdem Leiter des Schiedsrichterwesens in der XFL. Zuvor war er von 2013 bis 2017 Vice President of Officiating der NFL. Als Al Rivern nach der Saison 2012 zum Ligabüro kam, sagte Blandino, dass die Liga seine frühere Nummer 57 nicht wieder vergeben würde. Es sei denn, Rivern sei der Meinung, dass es einen Offiziellen gäbe, der sie verdient. Seit Riveras Abgang vom Feld wurde die Nummer 57 bis zur Saison 2020 nicht mehr getragen und dann aber dem Feldschiedsrichter, dem Field Judge Joe Blaubaugh, zugewiesen. Die längste Zeit wurden die Nummern 1 und 13 sozusagen in der Schublade aufbewahrt. Die wurden nicht vergeben. Unter Blandino erhielt der künftige Field Judge und jetzige Schiedsrichter Scott Novak die Nummer 1 und der künftige Down Judge Patrick Turner die Nummer 13. Mein Geburtstag ist die 13, sagte Blandino über sein Geburtsdatum. Das ist keine Pechzahl für mich. Kann ich nachvollziehen, geht mir genauso. Aber die Nummer 69, die bleibt tabu. Es gucken ja schließlich Kinder zu. Ist richtig. Aber wenn der 12-Jährige mit der Pappkanne über den Spielplatz läuft, dann ist alles tutti, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Aber zurück zur eigentlichen Klamotte. Die NFL führte die Streifen kurz nach ihrer Gründung in den 20er Jahren ein. Wegen ihrer schwarz-weiß gestreiften Hemden werden, ihr kennt das wahrscheinlich, die offiziellen umgangssprachlich auch Zebras genannt. Früher trugen die offiziellen weiße oder rote Caps, wie dereinst die Zeitungsjungen, die kleinen Strolche, also die Fernsehserie. In den 40er Jahren trugen die NFL-Offiziellen farbig gestreifte Hemden, die ihre Position repräsentierten. Jetzt wird's spannend. Schwarz-Weiß für die Referees, Rot-Weiß für den Umpire, Orange-Weiß für den Headlinesman und Grün-Weiß für die Field Judges. 1940, in den 40er Jahren. Gab es da schon Farbfernsehen? Ich weiß es nicht. Während der meisten Zeit des Bestehens der AFL, der American Football League, 1970 bis 67 so rum, trugen die offiziellen rot-orange gestreifte Trikots. Auch zu dieser Zeit änderte man die Kopfbedeckung der offiziellen in die heutige Baseballkappe, Basecap. Die Referees trugen rote Mützen, die anderen weiße, jeweils mit dem AFL-Logo. In den letzten beiden Spielzeiten vor der Fusion mit der NFL, also 1968 und 1969, wechselte die Liga zu dem standardmäßigen schwarzen und weißen Streifen, die der NFL nachempfunden waren. Der rot-orangefarbene Look, der wurde 2009 während der AFL Legacy Weekends anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der AFL-Gründung wieder eingeführt. Die ursprüngliche United States Football League, die USFL, die während ihrer drei Spielzeiten von 83 bis 85 spielte, erlaubte den Offiziellen, bei warmem Wetter schwarze Shorts zu tragen. In der United Football League, die im Oktober 2009 ihr Sport aufnahm, Sportbetrieb, trugen die Offiziellen einfarbig rote Polohemden ohne Streifen mit schwarzer Nummer und, jetzt kommen wir zu den Hosen, schwarzen Hosen. Da kein Team in der Liga rot oder orange trug, gab es auch keine Gefahr, dass die Farben miteinander kollidierten. Im Jahr 2010 wechselte dann auch die UFL zu einer, ich sag mal, angepassteren Version der traditionellen schwarz-weißen Streifen und trug diese Uniform bis zur Schließung 2012. In ihrer einzigen abgebrochenen Saison 2019 trugen die Funktionäre der Alliance of American Football schwarz-weiße Hemden mit Streifen von der Mitte abwärts. Was? Weiße Sterne an den Ärmeln und die Nummer auf dem Rücken, inklusive linke Vordertasche. Hosen waren dabei schwarz und noch ohne Streifen. Und es wurde jetzt das gleiche Cap-System in Sachen Farbe wie auf allen anderen Ebenen des Footballs eingesetzt. Also weiß für den Referee, schwarz für alle anderen. Die Streifen auf der Trikots sind in der Highschool 1 Zoll breit, im College Football 2 Zoll breit. In einigen Bundesländern oder Bundesstaaten tragen Highschool-Schiedsrichter Hemden mit 2 Zoll oder 2¼ Zoll breiten Streifen. NFL-Offizielle tragen Hemden mit einem ungleichmäßigen Streifenmuster. Wenn sie diese Knickerbockerhosen, also die, die kurz unter den Knien enden, tragen, dann tragen sie auch Socken, die zugelassen sein müssen. Die sehen dann aus mit einem sogenannten Northwestern-Streifenmuster. Also zwei weiße Streifen begleitet von einem dicken schwarzen Streifen. Was das alles gibt. Im Jahr 2006 hat die NFL die Hemden völlig, neu gestaltet und zu einer schlichteren Uniform gewechselt. Da ist jetzt die Position des jeweiligen Offiziellen nicht mehr auf der Vorderseite an der Brusttasche zu erkennen. Ebenfalls neu für 2006 waren diese schwarzen Hosen mit einem weißen Streifen an der Seite, die bei kaltem Wetter anstelle der traditionellen weißen Knickerbockerhosen getragen wurden. Diese, locker sitzende Hose ermöglicht es, wärmere Kleidung darunter zu tragen, als wenn man da nicht erst richtig in Schweiß kommen würde, aber gut. In der Saison 2010 erhielten College-Offizielle und in vielen Staaten auch Highschool-Offizielle die Möglichkeit, die schwarze Hose bei kaltem Wetter zu tragen. Die schwarzen Hosen wurden 2011 für College-Offizielle und 2012 für NFL-Offizielle obligatorisch. Im Jahr 2014 begannen mehrere Highschool-Verbände damit, das Tragen schwarzer Hosen für Spiele vorzuschreiben, also im Varsity, im ältesten Bereich. Von 82 bis 86 erlaubte die D1 Atlantic Coast Conference, die ACC, ihren Offiziellen bei Spielen bei heißem Wetter kurze weiße Shorts zu tragen. Mehrere Jahrzehnte lang trugen alle NFL-Schiedsrichter weiße Kopfbedeckung. Im Jahr 1979 wechselten die Schiedsrichter zu schwarzen Caps mit feinen weißen Streifen, während die anderen Offiziellen weiterhin weiße Caps trugen. Schließlich ging die NFL 1988 zur Konvention des High School und College Football über. Ach so, die machen das gleich. Der Referee trägt eine weiße Cap. Übrigens seit Super Bowl 39 mit dem NFL-Logo. Die anderen Offiziellen tragen schwarze Caps mit weißen Streifen. Dies hat dazu geführt, dass die Schiedsrichter auch als Whitehead, also der Referee, als Whitehead bezeichnet wird. Erst 2019 übernahm die CFL diese Regelung, die sie auch auf den unteren Ebenen des kardinalischen Footballs eingeführt hat. Zuvor trug der Schiedsrichter einen schwarzen Hut, während die anderen Offiziellen weiße Hüte trugen. Die Hüte der Schiedsrichter werden gelegenheitlich auch als Markierung genutzt. Also wenn der nichts mehr hat, um einen Spot zu markieren. Meinetwegen, wenn der Spieler, der nicht den Ball trägt, das Spielfeld freiwillig oder unfreiwillig verlässt, sei es bei einem Punt, sei es bei einer tiefen Passroute, dann wirft der Offizielle seinen Hut, um die Stelle zu markieren, an der der Spieler das Spielfeld verlassen hat. Der Hut wird auch häufig verwendet, um ein zweites Foul zu signalisieren, das der Offizielle bei einem Spiel anzeigen möchte. Denn einige Offiziellen dürfen nur eine Flagge tragen. Also kann nicht jeder so viel, wie er möchte. Die dürfen auch unsportliches Verhalten gegen die Offiziellen selbst anzeigen. Also zum Beispiel, wenn ein Spieler der Offiziellen oder den Offiziellen schubst, dann ist das meist auch, ich sag mal, eine einmalige Aktion. Der darf nämlich dann duschen gehen. Das mit der Mütze, auch das ist geregelt. Also es gibt gerade in der Highschool und auch bei einzelnen Conferences, die sagen, nee, bitte nicht die Mütze werfen, nehmt mal bitte hier euer Beanbag, den Bohnensack. Den hat man eigentlich oder setzt man eigentlich dazu ein, um das Ende eines Kicks oder den Ort eines Fumbles zu markieren. Stichwort weibliche Offizielle. Die Aufgaben der Football-Offiziellen, die waren sehr lange eine rein männliche Domäne. Erst im Jahr 2007 wurde Sarah Thomas die erste Frau, die ein Major College Footballspiel leitete, also eins der großen. Memphis gegen Jacksonville State 2009 wurde Thomas dann die erste Frau, die ein Bowl-Spiel leitete. Das war der Little Caesars Pizza Bowl zwischen Marshall und Ohio, wo sie als Line Judge tätig war. Seitdem haben weitere Frauen Division I College Football Spiele geleitet. 2015 wurde Thomas die erste ständige weibliche Offizielle der NFL. Sie begann als Line Judge und wechselte in ihrer dritten Saison in die Rolle des Down Judge, Head Linesman. 2017 war sie Backup in einem NFL Wildcard Spiel. 2019 wurde sie die erste weibliche Offizielle, die ein NFL-Playoff-Spiel in der AFC-Division-Runde zwischen den Chargers und Patriots leitete. 2021 war sie bei NFC-Divisionsspielen im Einsatz, war Down-Judge bei Super Bowl, 50? War jedenfalls Down Judge beim Super Bowl. Im Jahr 2021 wurde Line Judge Mariah Chaka die zweite weibliche Vollzeitoffizielle der NFL auf dem Spielfeld. Terry Valenti war die erste Frau, die im Football überhaupt als Offizielle tätig war, als im Jahr 2009 in der Arena Football League und später im gleichen Jahr bei der United Football League anfing. 2017 stellte die NFL sie als Replay-Offizieller ein und sie leitete 2020 das AFC Championship Game und ist auch als Replay-Official bei der XFL tätig. Bemerkenswert auch die Geschichte von Amanda Sauer Cook, die 2017 die erste weibliche Schiedsrichterin und Referee in einem Spiel der Division One war. Ihr erstes Spiel als Schiedsrichterin war Morgan State gegen Rutgers. Sie ist auch die erste offen bisexuelle Offizielle, die in einer großen Profi-Football-Liga und einem College-Football arbeitet. Für die 2019 aufgelöste Alliance of American Football und die 2020 gegründete XFL arbeitete sie als Center-Judge. Im Jahr 2019 hatte die AAF drei weibliche Offizielle. Im Jahr 2020 hat die XFL 6 weibliche Offizielle. Bei insgesamt 6 offiziellen Teams wird es in jedem Team eine weibliche Offizielle geben. Außerdem gibt es eine weibliche Replay-Offizielle. Nochmal zu Amanda Sauer Cook und ihrem ungewöhnlichen Weg als Schiedsrichterin. Spätsommer 2011. Sauer sitzt zusammen mit ihrem Mann Peter beim Spiel einer Highschool-Football im Westchester County, Pennsylvania. Amanda sah, wie einer der Highschool-Spieler einen offensichtlichen Block in den Rücken warf. Gab dafür aber keine Flagge. Sauer selten um einen, sagen wir so, die beißt sich nicht auf die Zunge. Die fragte laut, hey, wie konnten die das denn übersehen? Wie das so ist, auf der Tribüne ist man ja nie alleine. Der Mann, der neben ihr sagte, wenn Sie das von hier aus sehen können, dann sollten Sie mal zu unserem Treffen kommen. Der Mann war zuständig für die Ausbildung von Jugendschiedsrichtern im Football. Sauer hatte noch nie Football oder irgendeine andere Sportart geleitet. Und abgesehen von gelegentlichen Fehlentscheidungen fielen ihr die Schiedsrichter eigentlich nie auf. Trotzdem dachte sie durch das Angebot nach und fand, dass die Tätigkeit als Schiedsrichter eine gute Möglichkeit wäre, sich für ihren Lieblingssport zu engagieren. Also besuchte Sauer eines Abends ihr erstes Treffen und absolvierte die Anwärterschule der Westchester County Football Officials Association. Eine Woche später wurde sie bereits bei ihrem ersten Jugendspiel eingesetzt und am Ende des Herbstes war sie schon Umpire bei einigen Jugendspielen der Junior Varsity High School. Nach Sauers schneller Einführung in das Schiedsrichterwesen brauchte sie nicht lange, um sich in die Regeln, die Positionierung, die Technik und Kultur des Footballamtes zu vertiefen. Ich war sofort Feuer und Flamme, sagte sie. Es war meine Art, Football zu sehen, oder meine Art, Football zu sehen, hat sich dadurch völlig verändert. Selbst wenn Sauer kein Spiel leitete, besuchte sie Spiele, um sich die Arbeit der Offiziellen anzugucken. Sie nahm so viel Sitzung teil, wie sie konnte. Sie begann, am Anfang hatte sie grundlegende Regelkenntnisse der NFL. Dafür hatte sie auch gar nicht so viel Zeit, denn sie musste sich ja mit dem Regelwerk für Jugend- und Highschool-Spiele beherrschen oder beschäftigen. Aber Cook Sauer, immer wissbegierig, stellte alle richtigen Fragen, lernte sehr schnell, viel schneller als ihre Mitbewerber. Sauer verbrachte nur eine Saison im Amt in Westchester County und zur Football-Saison 2012 bereiteten sich die Sauers, sie mit ihrem Mann Peter und 3 kleinen Töchtern, auf einen Umzug vor. Berufsbedingt sollte es nach Pittsburgh gehen, wo sie ein Haus gekauft hatten. Amanda war als Schiedsrichterin in der Western Pennsylvania Interscholastic Athletic League tätig, die auch Dan Marino, Joe Namath, Mike Ditka und andere Stars hervorgebracht haben. Als wenn das wichtig wäre. Wer da? Naja, egal. Am 7. Juli feierten Amanda und Peter ihren 11. Hochzeitstag. Schon am nächsten Abend brach Peter während eines Basketballspiels in seiner regulären Sonntagsliga zusammen und starb im Alter von nur 35 Jahren. Amanda zog trotzdem in das Haus, das sie gekauft hatten, auch weil es nicht weit vom Wohnort ihrer Eltern entfernt war. Kaum einen Monat nach Peters Tod war sie zurück in der Zebra-Uniform und arbeitete bei Spielen als Umpire, direkt hinter den Linebackern mitten im Geschehen. Das ist im College immer noch die Position für einen Umpire. Sie sagt über diese Zeit, das hört sich jetzt klischeehaft an, aber ich glaube wirklich, dass mir die Aufgabe als Referee, als Schiedsrichter das Leben gerettet hat. Es hat mir geholfen, mich zu orientieren und zu konzentrieren. Sauers Tätigkeit als Schiedsrichterin, das war für sie mehr als nur eine Möglichkeit, mit ihrer Trauer und mit der neuen Realität fertig zu werden. Sie war so erfolgreich, dass sie dann auch in den Playoffs eingesetzt wurde und wie das dann so ist, dadurch wurde sie noch ehrgeiziger. Sie wollte im College-Football arbeiten. Aber Es hieß allgemein, wer den Sprung machen möchte, der bräuchte mindestens 5 bis 7 Jahre Erfahrung. Bei einer Veranstaltung in New York lernte Sarah Thomas kennen, die 2007 als erste Frau ein großes College-Football-Spiel leitete. Die beiden, die verstanden sich auf Anhieb. Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht, sagte Sauer über Thomas. Besagte Thomas, die 2015 die erste weibliche Offizielle in der NFL wurde. Sie ist meine Mentorin, sie ist auch eine meiner engsten Freundinnen. Thomas, die ihre Karriere in der Conference USA begonnen hatte, wusste, dass die Liga mehr weibliche Offizielle suchte. Sie rief Gerald Austin, den Koordinator der Liga, an und empfahl Sauer. Austin lud Sauer bald daraufhin zu einem Lehrgang der Liga für Schiedsrichter ein. Er fragte nach ihren Zielen. Sie sagte ganz selbstbewusst, sie wolle Whitehead, sie möchte Referee werden. Immer langsam mit den jungen Pferden. Niemand kommt hier rein und übernimmt sofort den weißen Hut. Also zuerst mal müsste man sich beweisen und auch innerhalb einer Crew etablieren. Na gut, wenn denn schon nicht Referee, dann immerhin Umpire. Ihr Debüt als College-Schiedsrichterin gab sie 2013 bei einem Tulane-Spiel im Mercedes-Benz Superdome, also nicht auf der grünen Wiese. Ihre erste Spielserie, ihr erster Drive, war nach eigenen Worten etwas verworren, aber sie gewöhnte sich daran und verlängerte ihre erste Strafe. Das waren eigentlich gleich 2 Fouls. Als ein Returner ein Fair Catch signalisierte, dann trotzdem loslief und dann getackelt wurde. Der Umpire steht im College Football, wie eben schon gesagt, direkt hinter den Linebackern und ist sowas wie der Verkehrspolizist unter den Offiziellen. Da ist man wirklich mittendrin. Das ist auch genau das, was Sauer an dieser Aufgabe so liebt. Sie sagt, gibt auch Einschränkungen, ähnlich wie bei der West Coast Offense, wenn der Tight End da um die Ecke kommt. Dann ist das so, als wenn ein D-Zug auf dich zugelaufen kommt. Und sie hat auch da schon mal mächtig einen mitbekommen, als sie während eines Spiels in Florida von einem Tight-End auf den Rücken geschmissen wurde. Im Jahr 2014 wurde Sauer Mitglied einer festen Crew. Doch da schlug das Schicksal wieder zu. Im Oktober wurde bei ihrer ältesten Tochter eine seltene Form von Hautkrebs diagnostiziert. Operation, Chemotherapie, der Reiseplan der Conference USA, das passte nicht so ganz zu ihrem wirklichen Leben. Denn ja, sie wollte pfeifen, aber nach einem Spiel möglichst schnell nach Hause zurückkehren, um sich um die Tochter zu kümmern. Übrigens, deren Behandlung im Januar 2016 wurde abgeschlossen. Mittlerweile geht es ihr wieder gut. Amanda wollte im Jahr 2015 weiter amtieren, brauchte aber eine für sie praktikablere Möglichkeit. Als Bill Carollo, Koordinator der Collegiate Officiating Consortium, das für die Spieler der Big Ten, der Mid-American Conference und der Missouri Valley zuständig ist, die riefen an, um Sauers Interesse zu erkunden. Sie ergriff natürlich die Gelegenheit. Und auch bei diesem Vorstellungsgespräch, da war sie zwar nervös, aber machte genauso weiter wie vorher. Mein Ziel ist der Whitehead und abgesehen davon, jetzt bin ich ja schon auf dem College, ich möchte auch in die NFL. Und wenn wir schon dabei sind, das Spiel Michigan State, da wäre ich auch gerne mal der erste weibliche Referee. Also Shooting for the Stars. Um ihren so begehrten weißen Hut zu bekommen, musste Sauer sich zunächst in einer CUC-Crew bewähren, die den größten Teil der Saison zusammenarbeitete, einschließlich der wichtigen Conference-Spiele. Die CUC wählen jährlich aus ihren Reihen neue Mitglieder aus, wenn sie freie Stellen haben. Und 2016 brauchte Larry Smith einen Center-Judge, eine erst zu dem Zeitpunkt kürzlich geschaffte Position, und Sauer bekam so ihre Chance. Zu Beginn der Saison gab es einige Probleme, als Sauer und die neuen Crewmitglieder sich erstmal aneinander gewöhnen mussten, eingearbeitet werden mussten. Aber im Laufe der Saison erntete Sauer mehr und mehr Respekt für ihre Entscheidungsfindung und ihr Wissen für die Regeln, während des Spiels und auch während der Video Review. Und so fand ihr Engagement bei der Crew entsprechenden Anklang. Die Jahresversammlung der COC, ja, die fällt oft auf den Todestag ihres verstorbenen Ehemannes Peter, hindert sie aber nicht, an diesen Sitzungen teilzunehmen. Sie arbeitet da auch beim Spiel Toledo gegen Northern Illinois. Das wäre der 40. Geburtstag ihres verstorbenen Mannes gewesen. Sauer beendete die Saison 2016 mit einem Einsatz in einem Bowl-Spiel, der ultimativen Belohnung für College-Football-Offizielle. Sie kehrte dahin zurück, wo alles angefangen hat, in den Superdome, den Ort ihres ersten College-Spiels, und sie leitete den New Orleans Bowl. Von Einsätzen der Conference USA ging es in die Mid-American Conference und später in die Big Ten Conference. Und so war Sauer der erste weibliche Referee in einem Division One-Spiel, Morgan State at Rutgers im Jahr 2017. Es folgten Einsätze in der Alliance of American Football, der USFL und der XFL. Und am 14. Januar 2023 folgte dann der nächste Meilenstein, der Hula Bowl, die erste rein weibliche Schiedsrichter-Crew in der Geschichte des College Football. Amanda Sauer führte die Crew von 7 Frauen und einer Backup-Offiziellen. Die NFL stellt die Offiziellen, die Einladungsspiele wie eben diesen Hula Bowl leiten, die laden ein aus einem Pool von College-Offiziellen. Also das ist so eine Art All-Star-Berufung, wenn man so will. Die nennen das zusätzliche Rasenzeit, um eben ausgewählte Offizielle in ihrem Entwicklungsprogramm zu bewerten. Das ist in der NFL der einzige Weg, um auch dort offizieller zu werden. Am Mackey Development Programm der NFL nehmen jedes Jahr bis zu 40 Offizielle teil. Die Schiedsrichter des Programms erhalten eine zusätzliche Ausbildung durch die NFL und werden in den Sommermonaten in NFL-Trainingscamps eingesetzt. Ihr kennt das aus Hard Knocks und den ganzen YouTube-Filmen. Das Programm wurde übrigens zu Ehren des verstorbenen Wayne Mackey umbenannt, der als ehemaliger NFL-Funktionär und Manager die Entwicklungsinitiativen anführte. Da sich die reguläre Saison in der NFL nur über 18 Wochen erstreckt, ist die NFL eine von nur zwei großen Sportligen in den USA, die ihre Offiziellen nur auf Vertragsbasis und nicht als Vollzeitangestellte bezahlen. Die andere Liga ist übrigens Major League Soccer. Zu den Vorteilen dieses Systems gehört, dass unqualifizierte Offizielle damit einfach entlassen werden können. Man bietet dann ganz einfach keinen Vertrag für die nächste Saison an. Das wäre bei Vollzeitbeschäftigung und einer entsprechenden Kündigung deutlich schwieriger. Kritiker argumentieren, dass Vollzeitoffizielle, die könnten sich dann ganz und gar auf ihren Job als Offizielle konzentrieren, würden jetzt nicht durch zwei Jobs abgelenkt werden. Aber Befürworter von Teilzeitoffiziellen weisen darauf hin, dass die NFL eine Reihe qualifizierter Offizieller verlieren würde. Denn viele von den NFL-Offiziellen, die sind im richtigen Leben, die haben eine Firma, die sind Präsident einer Firma, sind CEO verschiedener Unternehmen. Also die könnten das zeitlich gar nicht wuppen. Und es ist ja nicht gesagt, nur weil jemand das Ganze Vollzeit macht, dass er damit automatisch der bessere Schiedsrichter ist. In jedem Fall können erfahrene Offizielle ein beträchtliches Gehalt für ihre Arbeit erhalten. Denn es gibt auch hier eine NFL Referees Association, also eine Art Gewerkschaft der NFL-Schiedsrichter. Wie wir wissen, there ain't no such thing as a free lunch. Nichts ist im Leben umsonst. Was verdient ein NFL-Offizieller? Das Gehalt eines NFL-Schiedsrichters, ja, offiziell hat die NFL das nie bekannt gegeben, lässt sich da nicht gerne in die Karten gucken, aber beispielsweise die Sporting News sagt, der bestbezahlte NFL-Offizielle, der verdient ungefähr $250.000 im Jahr. Das sind ungefähr $12.500 pro Spiel. Selbst ein weniger erfahrener Schiedsrichter, der im Schnitt 205.000 Dollar pro Saison verdient. Ja, das sind immer noch 10.250 pro Spiel. Und für den Einsatz in Playoff-Spielen gibt es einen Bonus zwischen 1.500 und 5.000 Dollar pro Playoff-Spiel. Auch beim Super Bowl hat die NFL nie offiziell bestätigt, was Offizielle für diesen Endspieleinsatz bezahlen oder bekommen. Bericht zufolge verdienen die Schiedsrichter bei der größten Veranstaltung im US-Sport 40.000 bis 50.000 Dollar zusätzlich. Hört sich alles ganz gut an, aber ich sag mal, um sich der begeisterten Menge von beispielsweise Fans im Lincoln Field in Philadelphia beim Spiel der Eagles gegen die Cowboys, sich da den Lobpreisungen oder auch dem Gegenteil davon auszusetzen, ja, da muss man schon sehr motiviert sein und man braucht schon dickes Fell. Unter den verschiedenen Ruhmeshallen für die großen nordamerikanischen Sportarten ist die Pro Football Hall of Fame insofern einzigartig, als dass sie mit Art McNally im Jahr 2022 bisher nur einen einzigen Offiziellen aufgenommen hat. Die Baseball Hall of Fame, die Basketball Hall of Fame und die Hockey Hall of Fame, die haben jeweils zahlreiche Spieloffizielle als Mitglieder aufgenommen. In Kanada hat die Canadian Football Hall of Fame einige Spieloffizielle als Mitglieder in ihre Ruheshalle aufgenommen. Immerhin. So, das war's für heute aus dem Waschsalon. Es wird ja auch dringend Zeit, dass ich mein Fenster aufmache. Ich werde hier schon ganz, mir wird hier warm. Aber das war noch nicht alles aus meinem Munde in dieser Woche. Am Freitag gibt es wieder ein Team-Special mit Carsten und mir. Stichwort A Horse with No Name. Die demnächst möglicherweise wieder Namenlosen aus Washington. Nächste Woche ist sozusagen Ruhetag im Waschsalon. Wir sind die Woche an der Nordsee in St. Peter und am Wochenende ist hier Yippie-Ki-Yay Hamburger Craft Beer Fest. Dann geht es in der ersten Juliwoche aber wieder weiter mit dem Waschsalon. Ich bereue schon mal ganz langsam auf meine USA-Reise vor. Den Anfang mache ich am Beispiel Missouri. Oder natürlich, wenn ich euch auf die USA-Reise vorbereite, rede ich natürlich zwangsläufig über Missouri. Was ich sagen wollte, am Beispiel von Missouri geht es mir um die Spielplangestaltung im College Football. Dazu hat mich der ein oder andere sich bei mir gemeldet oder ich habe dazu Rückfragen bekommen. Das Ganze ist erklärungsbedürftig und so ähnlich habe ich das ja vor kurzem auch mit dem NFL-Schedule schon gemacht. Ja, in der Zwischenzeit hört, liest, sieht man sich auf Social Media. Weiterhin gilt immer eine Handvoll Bier im Glas oder was immer ihr auch zum Frühstück trinkt. Es ist ja, wie es ist. Moin, moin. Irgendwo war ja auch der Knopf. Ja, da. Jetzt aber. Tschüss.